Tiefe Todesstille herrschte im ganzen Hause. Da war es mir plötzlich, als hörte ich auf dem Korridor vor meinem Zimmer etwas schlottern und schlappen. Wie der unsichere Gang eines alten Mannes. Endlich öffnete sich meine Tür. Und langsam trat herein der verstorbene Dr. Saul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir durch Mark und Bein. Ich zitterte wie Espenlaub. Und kaum wagte ich, das Gespenst anzusehen. Er sah aus wie sonst. Derselbe transzendental graue Leibrock, dieselben abstrakten Beine und dasselbe mathematische Gesicht. Nur war dieses etwas gelblicher als sonst. Auch der Mund, der sonst zwei Winkel von 22,5 Grad bildete, war zusammengekniffen. Und die Augenkreise hatten einen größeren Radius. Schwankend und wie sonst sich auf sein spanisches Röhrchen stützend, näherte er sich mir und in seinem gewöhnlichen mundfaulen Dialekte sprach er freundlich: »Fürchten Sie sich nicht. Glauben Sie nicht, dass ich ein Gespenst sei. Es ist eine Täuschung Ihrer Fantasie, wenn Sie mich als ein Gespenst zu sehen glauben. Was ist ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition. Deduzieren Sie mir die Bedingungen der Möglichkeit eines Gespenstes. In welchem vernünftigen Zusammenhange stände eine solche Erscheinung mit der Vernunft? Die Vernunft? Ich sage, die Vernunft!« Und nun schritt das Gespenst zu einer Analyse der Vernunft. Zitierte Kants Kritik der reinen Vernunft, zweiter Teil, erster Abschnitt, zweites Buch, dritter Hauptstock, die Unterscheidung von Phänomena und Noumena, konstruierte alsdann den problematischen Gespensterglauben, setzte einen Syllogismus auf den anderen und schloss mit dem logischen Beweise, dass es durchaus keine Gespenster gibt.